So, hallo und herzlich willkommen zu unserer Episode 2 zum Thema Ungerechtigkeit. Ich habe die Episode inzwischen nochmal gehört, damit ich auch wieder dran bin. Es sind noch keine E-Mails oder Kommentare eingegangen zu der Folge, die ich jetzt schon verwenden könnte, aber ich habe überlegt, das ist gar kein Problem. Wir können ja dann vielleicht wirklich noch so eine Diskussionsfolge irgendwann einfach am Samstag senden, wenn da wirklich viele Beiträge zu kämen oder wenn zwei, drei Leute sagen, ah, es ist jetzt rechts, das ist mega ungerecht. Ich komme jetzt im Podcast und wir unterhalten uns jetzt mal richtig darüber. Ich bin Ungerechtigkeitsforscher und Experte und jetzt machen wir mal ein Interview und jetzt erzähle ich dir mal, wie das richtig geht. Da freue ich mich sehr, immer, damit man eben auch nicht wirklich in seiner eigenen Bubble bleibt. Ansonsten fand ich aber, wir haben, glaube ich, schon ein paar gute Punkte gemacht, die ja auch ein bisschen provozieren sollen, die ja auch nicht fertig erzählt sind, die ja auch nicht begründet sind, sondern die einfach auch Alltagsbeobachtungen sind. Und ich fand auch dieses Beispiel von der Frau mit dem Bällebart haben wir eigentlich gut provokativ auch dargestellt, weil wir natürlich auch da ein paar Sachen weggelassen haben, die heute dann relevant werden. Und deshalb möchte ich vorweg nochmal erstmal einen versöhnlichen Ton anschlagen, bevor wir gleich wieder rummeckern. Grundsätzlich ist es in der Praxis enorm wichtig, die Verletzungen und seien sie noch so subjektiven Schmerzen erstmal anzuerkennen, zu würdigen und auch als wahr anzuerkennen und sei es nur in dem persönlichen Rahmen dieses Menschen. Und dazu wollte ich ja am Ende kommen, aber ich habe gemerkt, dass es so ein bisschen natürlich dadurch, dass die Podcast-Episode nicht vollständig ist, dass das so ein bisschen unter ein Dings gefallen und man könnte dann eventuell so das Gefühl bekommen, ja, alle anderen sind halt Idioten. Und nur ich, Marvin, weiß jetzt, wie es richtig geht und habe natürlich das Richtige, so Gerechtigkeit zu empfinden. Das ist natürlich nicht so. Also A, ist es objektiv nicht so. B, empfinde ich das auch nicht so. Also ich empfinde mich selber jetzt nicht als besonders gerecht. Ich empfinde mich auch nicht als Instanz. Deshalb schreibe ich auch keine Kommentare und andere Videos, wie scheiße ich die anderen finde. Deshalb gehe ich auch nicht hin und organisiere meinen eigenen Rechtsstaat im Bällebad. Weil ich unsicher bin, ob was jetzt gerecht ist. Und weil ich sehr viele verschiedene Perspektiven sehen kann. Ich bin sicher, da gebe ich euch die Hand drauf. Wenn diese Frau bei mir Patientin wäre und mir ihre Geschichte erzählt aus ihrer Sicht, wäre ich unter Umständen sogar so ihrer Meinung. Das kann passieren, dass ich mir das anhöre und denke, ja, sie hat eigentlich noch recht. Aus ihrer Geschichte heraus hat sie für sich genommen recht und für sich genommen sogar oft eine Legitimation oder Motivation, vielleicht auch aus der eigenen Geschichte. Ich weiß ganz genau, wie das war. Ich durfte damals mit meinen drei großen Brüdern auch nie ins Bällebad und sie haben das immer besetzt. Und also ich kann es einfach nicht ertragen, dass es jetzt schon wieder passiert mit meinen Kindern. Da muss ich einfach mal durchgreifen. Und ich denke schon, wenn man dann so die richtigen Fragen stellt, dann könnte man entweder einen großen Streit anzetteln, weil man sich gegen sie stellt und sagt, ja, aber die anderen 18 Jungs, was haben die jetzt daraus gelernt? Wie ist das für einen Mann, der seine Männlichkeit nicht, wenn man so eine Tragweite reinbringt und da so eine Geschichte draus trägt, dass jetzt diese armen 18 Jungs, die da jetzt spielen waren, ihre Männlichkeit nie leben dürfen. Bla bla bla. Da kann man jetzt einen Riesenfass drauf machen und vielleicht würde man sie sogar an irgendeinem Punkt kriegen, wo sie das reflektiert und sagt, ja stimmt, das habe ich nicht bedacht. Aber das ist ja ganz normal. Darauf will ich ja auch ein bisschen hinaus. Es ist eben auch ganz normal. Und deswegen steigen wir heute ein, nachdem wir das nochmal noch gewürdigt haben und nicht uns erhoben haben über irgendwelche Frauen, Männer, Kinder oder irgendwas, wo wir jetzt gefühlt haben, also ich weiß das alles viel besser. Ne? Kommen wir wieder runter, kommen wieder auf Augenhöhe mit allen und überlegen erstmal, und da kommt jetzt heute der Teil, wo wir überlegen, warum ist Gerechtigkeit überhaupt menschliches Bedürfnis? Woher kommt das, wenn das, und das ist sozusagen der andere Punkt, wenn das natürlich so gesehen erstmal gar nicht vorhanden ist? Das heißt, dass die beiden Themen, die geben sich so ein bisschen die Hand und dann kommt schon so ein bisschen in diese Conclusio, also warum ist da, ist ja offensichtlich dann eine Diskrepanz. Und dann werden wir noch ein ganz kleines bisschen darauf eingehen, wie sich das eigentlich entwickelt und hoffentlich dann heute in der Folge zu dem Schluss kommen, wie das oder was das homöopathisch nachher bedeutet und warum das in diesem Podcast so gut reinpasst. Also, ich habe mich gefragt, warum ist das eigentlich so ein menschliches Bedürfnis, dieses Gerechtigkeitsthema, wenn das so kompliziert ist? Und wenn wir zurückschauen in der Historie, wenn wir im eigenen Geschichtsunterricht hören, dann ist ja auch die Geschichte wenig geprägt von Gerechtigkeit, wie wir das empfinden. Also auch in unserer modernen Auffassung von Gerechtigkeit sind ja auch diese alten Heldensagen eigentlich außerhalb des Rechtssystems. Wir gucken das immer noch gerne, ob es jetzt Liam Neeson ist oder Jason Statham oder ob es James Bond ist oder irgendeiner der anderen lonely Männer, die dafür Gerechtigkeit sorgen oder eigentlich eher Rache durchsetzen und dann oft über den Film eigentlich eine Botschaft signalisieren, dass wenn meine Kinder in Gefahr sind oder mein Land oder einfach meine persönlichen Werte, dann darf ich zur Waffe greifen oder meist auch zu sehr vielen Waffen und darf da rumballern und meine eigene Thematik durchsetzen. Das wird in den moderneren Serien und Filmen auch immer ambivalenter behandelt. Also diese Figuren sind immer weniger klassische Rambo-Figuren, die eindeutig auf der guten Seite stehen. Und alle, die auf der anderen Seite der Mündung stehen, sind die Bösen. Das ist da ganz klar. Ne? Der Russe oder der Chinese oder wer es dann halt auch gerade ist. Ne? Also auch alte Actionfilme ja eigentlich klassische rassistische Filme sind, ehrlich gesagt. Ne? Oft auch sehr frauenfeindlich. Trotzdem gucken wir sie gern. Also mich mal mit eingenommen, werden wahrscheinlich nicht alle sein, die das jetzt hören, ne? Aber wir hören dann halt vielleicht die anderen Sachen, die dann vielleicht eher in Soaps und Beziehungsdramen und so weiter verankert sind. Also ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, wenn ich meiner Frau zuhöre bei den Serien, die sie schaut, dann wünsche ich mir manchmal, da würde einfach jemand die Waffe ziehen und mal ordentlich losballern, damit diese Ungerechtigkeit, die Sachen, die oft auch nicht aufgelöst werden, also wo auch niemand zu seinem Recht dann kommt in diesen Serien, also es ist unerträglich wirklich, ne? Kann ich überhaupt nicht gucken. Also, da mögen die Actionfilme in ihrer Plattheit und Trivialität vielleicht noch eher als Popcorn-Kino gelten und man kann das vielleicht auch noch eher distanziert betrachten, ne? Und das vielleicht nicht als so rassistisch und sexistisch abtun, was es ja meistens ist, sondern man kann das sagen, ja, ist halt ein Film. Ne? Bedient sich halt einer archaischen Konzeption von der einzelne Held rettet die vermeintlichen Opfer, so. Und die Retterfiguren, die werden ja dann auch spätestens seit Stirb langsam auch immer schlimmer. Ne? Also diese ganzen Filme, wo dann der einzelne Held ja die ganze Zeit die Welt rettet, die haben ja alle oft Probleme. Also man hat die ja versucht, dann mit der Zeit auch realistischer zu gestalten. Die haben Alkoholprobleme, Scheidung, können ihre eigenen Kinder nicht betreuen, erreichen unsere Kinder und ihre Kinder auch nicht mehr. Also die werden ja auch zu diesen tragischen Retterfiguren, die ja dann in der Antike oft sterben. Oder dann am Schluss auch unglücklich sind oder wir heute dann realistisch gezeichnet eben dann Alkoholprobleme haben meistens. Ne? Also irgendeine Sucht, die damit auch dann unter Umständen sogar auch wieder verherrlicht worden ist, ne? Weil es cool ist, ein abgehalfterter Kopf zu sein, der für Gerechtigkeit eintritt als einziger auf seinem Dezernat, aber halt als Preis dafür Alkohol trinken muss, um diese Gerechtigkeitsposition aufrechtzuerhalten. Ne? Das ist ja dann Teil dieser Coolness-Faktor, ne? Das ist die Sucht. Nur auf der anderen Seite, die Serien kenne ich nicht so gut, da könnte man meine Frau mal einladen, ne, wie da die Dynamiken funktionieren, aber ich bin ziemlich sicher, da sie mich auch noch mehr triggern und ich das weniger abschalten kann, sind die noch gerechtfertigter und sie triggern noch mehr das, weil die eben oft nicht aufgelöst werden. Also warum ist dieses Konzept, ne, von Gerechtigkeit eigentlich in unseren Menschen so drin, wenn es ja so kompliziert ist? Eins scheinen diese wiederholenden Sachen zu sein, ne, wo wir irgendwie auch das gern verfolgen, diese Sagen, das muss was Archaisches haben, dass uns das auch so begeistert, weil wenn das kein Konzept wäre oder wenn das so ein objektiver Wert wäre, wo man einmal für Gerechtigkeit sorgt und dann ist gut, ne, dann sähe unsere Geschichte als Menschen anders aus. Das heißt für mich, dass dieses Konzept von Gerechtigkeit auch nicht besonders gut funktioniert. Ich will jetzt auch nicht ohne leben und ich denke auch, dass es als Wert für uns hergetragen eine gute menschliche Errungenschaft ist. Ich will das gar nicht wegmachen. Aber funktionieren, wenn man schaut, wie gerecht die Welt ist, ist sie vielleicht gerechter und da kommen wir dann nachher auf den vierten Punkt, als sie das natürlicherweise ist. Und das ist auch meine persönliche Theorie, die ich natürlich mit den Recherchen auch ein bisschen abstütze, aber jetzt nicht belegen werde. Ist, dass Gerechtigkeit irgendwo ein Bedürfnis gewesen sein muss, die notwendig war für diese soziale Kooperation. Also irgendwie waren Menschen ja, um sich auch aus diesem natürlichen Kreislauf irgendwann mal rauszuziehen, aus Fressen und Gefressen werden, haben sie sich ja zu Gruppen zusammengeschlossen oder aus Gruppen heraus entwickelt, was ja das Wahrscheinlichere ist, wenn diese Affenthematik stimmt. Also falls wir tatsächlich vom Affen abstammen, auf irgendeine Art und Weise, dann kommen wir aus dieser Gruppendynamik heraus. Das heißt, ich bräuchte einerseits ein Wertesystem nach außen, also wie begegne ich als Gruppe einer anderen und wie sind die Regeln innerhalb dieser Gruppen. Ne? Auf natürliche Art und Weise gibt es ja, wenn man schaut in die anderen Säugetiergruppierungen, gibt es ja einfach Rangordnungen, die oft geschlechterspezifisch sind oder die oft nach gewissen Merkmalen gehen. Ne? Das Stärke, gegrößte Geweih, Schönheit oder noch was auch immer. Ne? Das heißt, wir haben verschiedene Arten auch von nach innen hin oder nach außen hin ein Wertesystem, auch in den Säugetiergruppen, die aber oft eben dann sehr natürlich oder archaisch gelöst werden durch, sagen wir mal, tierische Möglichkeiten, diese Systematik, dieses System aufrechtzuerhalten. Ich glaube auch manchmal, dass wir die in bestimmten Systemen heute noch auch finden. Wenn wir da genau hinschauen, werden wir immer noch diese Schönheitsideale finden, wir werden die Stärkeideale finden, wir werden auch die Gruppendynamiken finden, bin ich ziemlich sicher, bei Kindern auf jeden Fall. Also das ist auch nicht weg. Sagen wir mal jetzt ganz provokativ, dieser Affenanteil an uns Menschen ist überhaupt nicht weg. Aber wir haben wahrscheinlich auch gemerkt oder die Notwendigkeit gehabt, schon als Säugetier offensichtlich in Gruppen zu existieren, hat das Überleben erhöht. Und ich denke, aus dem heraus wird auch irgendwann dieser Gerechtigkeitssinn gekommen sein, wenn die Persönlichkeit mehr ausgebildet ist. Vielleicht haben das sogar auch, sagen wir mal, Rudeltiere, dieses Gerechtigkeitsempfinden auf irgendeine Art. Das ist ja gut möglich. Aber da wird es dann halt natürlich durchgesetzt, da frisst halt der Anführer Bulle, ne? Ich habe das letztens gesehen bei der Tego-Dokumentation bei den Wiesenten, da frisst halt der Mann Wiesen zuerst, bevor die Weibchen fressen, Punkt. Das mag unter den Weibchen vielleicht ein Ungerechtigkeitsthema sogar geben, ne? Sodass sie vielleicht auch eigene Rangordnung dann unter den Frauen bilden, das weiß ich jetzt nicht, ne? Unter den Kühen. Aber es gibt ja irgendeine interne und externe Regel für das. Die externe Regel ist sicher einfach, wir müssen als Gruppe überleben, ne, weil das scheint irgendwie dann auch für den Bullen nicht auszureichen, einfach nur allein zu sein. Auch für die Reproduktion, sonst könnte er ja wie andere Säugetiere zur Reproduktion kommen und dann wieder verschwinden. Also auch der lebt ja jetzt in dem Fall als Säugetier innerhalb dieser Gruppe mit, ist ja auch nicht bei allen so. Also bei allen Säugetieren so, ne? Aber damit uns am nächsten dran, ne? Finde ich. Also jetzt nicht die Kühe, bei Affen kenne ich mich aber zu wenig aus, um das jetzt zu vergleichen, da wird es ja irgendwas Ähnliches geben. Was ich da zum Beispiel weiß, ist, dass auch Schimpansengruppen dann übereinander herfallen und so eine Art Krieg haben. Ne? Also auch diese Revierkriege, die wir heute auch noch haben, die jetzt vielleicht ein bisschen hochstehender sind, nur weil es um seltene Erden geht oder um Ressourcen oder um Menschen oder um ich weiß nicht was, Ego, ne, ging es da ja auch tatsächlich um Revierkämpfe. Also das ist ja auch etwas sehr Archaisches, was in den Säugetieren angelegt ist. So. Und Gerechtigkeit ist ja auch ein bisschen Art und Weise dann, diesen Gruppenzusammenhalt auch zu verfestigen, dadurch, dass alle sich irgendwie integriert fühlen. Also Gerechtigkeit ist auch ein Teil des Integrationsprozesses in eine Gruppe. Fühle ich mich dort einigermaßen gerecht behandelt, selbst wenn es überhaupt nicht gerecht zu und her geht, dann kann ich Teil dieser Gruppe sein, was ja oft dann zum Beispiel mit anderen Männchen nicht funktioniert. Die müssen sich unterordnen, sonst fliegen die raus. Andererseits wird ja irgendwann auch der Silberrücken dann abgewählt, ne? Und dann darf der unter Umständen auch nicht mehr zur Gruppe gehören. Das weiß ich jetzt nicht, wie das bei allen Affenarten ist, aber ich kenne einige, ne, wo dann der ehemalige Anführer auch die Gruppe verlassen muss und dann eigentlich zum Sterben im Wald geht. Andererseits haben wir aber auch ein Belohnungssystem. Das ist ja sehr oft so, dass aus diesen natürlichen Themen heraus wir ja nicht aus dem Bewusstsein heraus agieren können, sondern Gerechtigkeit gibt ja auch immer einen evolutionären Vorteil in Form zum Beispiel von einem Belohnungssystem. Also wenn, das sieht man zum Beispiel bei Affen, das habe ich recherchiert, die werden zum Beispiel wütend, wenn sie für die gleiche Leistung weniger bekommen. Also da gibt es Studien, habe ich jetzt nicht nachgeprüft, ne? Aber es gibt bei Affen auch, dass sie eine Art von Gerechtigkeitsbewusstsein, Belohnungssystem, also irgendeine, nennen wir es mal, natürliche Reaktion haben darauf, wenn Dinge nicht richtig laufen. Und das muss ja auch so sein, sonst fänden ja auch keine Revierkämpfe oder Rangordnungskämpfe statt. Also irgendwas in diesen jungen Hirschen muss ja dann irgendwann den Impuls setzen, sondern so, jetzt bin ich hier im Fall King Dingeling und du kannst jetzt mal schon abtreten. Und auch aus der Hirnforschung habe ich ein bisschen geguckt, dass es auch wirklich Areale im Gehirn triggert, wenn diese Unfairness oder wenn eben dieses Belohnungssystem dort angetriggert wird. Kenne ich mich jetzt zu wenig aus. Gibt vielleicht auch einen Experten unter uns, der das genauer dann erklären kann. Aber auch da verstehen wir so ein bisschen, okay, das ist ein menschliches Bedürfnis, gewachsen aus diesen Gruppen. Und heutzutage sind die Gruppen natürlich auch so riesig, dass ich das nicht mehr über auf einer Beziehungsebene machen kann. Dass ich das nicht mehr machen kann über einen familiären Bund oder einen Eltern-Kind-Bund, ne, wie das in Familien ist. Sondern heute muss ich eigentlich diese Fairness ja über viele Gruppen hinaus machen, ne, damit ich eben kein Warlord-Country habe, wie das in Afghanistan, ich glaube, jetzt wieder so ist. Oder lange Zeit so war, wo halt sich gewisse Clans oder Mafia-Familien oder so dann gegen andere stellen und man immer noch diese Rudelbildungen hat und damit die Areale absteckt. Also für größer funktionierende Menschen Konzepte, wo man ja dann versteht, ne, wenn man an der biologischen Ebene bleibt, dafür sind ja diese Affen gar nicht ausgelegt. Die sind ja nicht ausgelegt dafür, dass es einen Präsidenten gibt. Und die anderen machen wie Ameisen, was man ihnen sagt, sondern das sind ja, wenn man mit den einzelnen Leuten spricht, alles persönliche Präsidenten. Das sieht man zum Beispiel am Fußball. Ne? Sagt man immer so schön, ne? Die deutsche Nationalmannschaft läuft auf und dann gibt es 80 Millionen Bundestrainer. Jeder weiß ja genau, wen er da wann, wo, wie ausstellt, aufwechselt und wer wie zu spielen hat. Also diese persönliche Gefühl, sich aufzuschwingen, zu irgendeiner Obrigkeit, und das mag vielleicht nicht alle sein, dass alle jetzt Präsident von Amerika werden wollen, aber in ihren eigenen Bereichen haben wir das immer wieder, ne, dass sich sowohl Frauen als auch Männer in ihren Gruppen als Führungsposition aufspielen, das gerne wehren, oder auch dann aus anderen Gründen heraus in der Opferposition ja verharren und ach, ich kann das eh nicht, ach, ich krieg das sowieso nicht hin. Ne? Also wir haben ja immer diese Diskrepanz. Deshalb gibt es das auch in vielen Bereichen so, und da, das haben wir in der Homöopathie auch schon oft besprochen, in anderen Folgen, diese Rangordnungskämpfe, diese Gruppenzugehörigkeitskämpfe, diese, der macht aber keine richtige Homöopathie, der macht richtige Homöopathie, der gehört zu dem, auch wenn der in den Podcast kommt, komme ich nicht, weil der gehört ja zu dem Clan, ah nein, der gehört zu diesen anderen komischen Homöopathen aus Berlin, mit dem machen wir lieber nichts zusammen, weil der macht das, ne? Also diese ganzen Gruppierungen und sich auch dann zusammenzuschließen und dann kommt oft automatisch auch Führungspositionen aus dem heraus. Das können auch wie Mahatma Gandhi positive Führungsfiguren sein. Das ist, glaube ich, in uns allen immer noch sehr, sehr stark angelegt. Und deshalb, ich sage das immer so als Gag, auch unsere Familie daheim funktioniert ja nicht demokratisch. Ehrlich gesagt, oder? Also ich meine, da haben in bestimmten Bereichen habe ich überhaupt gar kein Mitspracherecht daheim. So, ne? Selbst wenn ich das wollte. Na, und andererseits lasse ich mir auch in nicht allen Bereichen von meiner Frau reinreden. So, das ist ja keine Demokratie, ne? Sondern da ist jeder irgendwie auch sich selber individuell und frei, und darauf wollen wir auch so ein bisschen hinaus, ne? Dass wir dort eben ein Naturgesetz entdecken, dass es nicht nur diese ganzen Dynamiken und Systemiken und Gruppenzugehörigkeiten, die man in der systemischen Psychologie im Familienaufstellen wiederfindet, sondern das sind eben auch die Individualitäts- und Ähnlichkeitsgesetzmäßigkeiten, die wir in der Homöopathie finden, diesem ganzen Thema Gerechtigkeit sich auch wieder zeigen in all diesen Bereichen. Das heißt, die Gerechtigkeit ist nachher eigentlich eine kulturelle Errungenschaft, um es nochmal positiv zu machen. Und je nachdem, von welcher Instanz die dann halt gelehrt wird, die Gerechtigkeit, sei das eine schulische Gerechtigkeit, die auch überhaupt nicht gerecht ist. Ich weiß nicht, wer von euch mal in der Schule war, aber ich weiß nicht, wie gerecht habt ihr das so empfunden? So, gerade in den späteren Klassen. Also ich weiß nicht, ob da Gerechtigkeit wirklich stattgefunden hat. Dort war eher ein Versuch der Gleichheit, was dann am Schluss doch nicht funktioniert hat, ne? Ähnliches ist in einer Religion, ne, wo Gerechtigkeit gelehrt wird, du sollst nicht töten, aber sobald es dann passt, ruft man zu Kreuzzügen aus. Also auch da, ne, ist ja das immer das Problem, dass sich auch die Leute, die diese Gerechtigkeit ausgerufen haben, und das ist im Großen wie im Kleinen, wir haben das in der letzten Folge besprochen auch schon, dass auch im Kleinen, wenn es jetzt Gerechtigkeit für mich betrifft, dann ist das mega wichtig. Wenn jetzt andere vielleicht nicht möchten, dass ich einen Kreuzzug mache gegen sie, weil sie das ungerecht finden, ist es dann auch egal. Also es gilt auch immer nur für mich. So, im Negativen gesehen. Ne? Und wir haben natürlich diesen Teil, ne, dass das auch geprägt wird durch Filme, durch Serien, durch Bücher, durch Märchen, durch Sagen, durch mediale Sachen. Ne? Heute nennt man das Narrative, ne, der brutale Angriffskrieg. Also, dass man solche Sachen, ne, die Impfung hat keine Nebenwirkungen, also dass man solche Sachen dann auch wieder nimmt, wo bestimmte Bilder dann transportiert werden, die uns auch in die eine oder andere Richtung an diese Gerechtigkeits-Ungerechtigkeits-Thematik, die in Corona ein Riesenthema war. Wenn du dich nicht impfst oder wenn du dich impfst, dann gehörst du nicht zu unserer Gruppe und dann, ne? Und da kam dann auch eine Meinungsführer. Ne? Sei es auf der einen Seite Lauterbach und seine ganzen Kumpanen, die X-Leute vor die Kamera gestellt haben und auf die Ungeimpften gewettert haben, oder sei es die ganzen ungeimpften Schwoblekönige, Ärzte, Professoren und ganz verrückte Leute, ne, die sich dann als Meinungsführer auf der anderen Seite befunden haben und wieder Krieg geführt haben. So Gerechtigkeit und Krieg hat auch ein enge Verbünde miteinander. Ne? Das ist ein enges Bündnis, wo wir schon von frühen und wahrscheinlich noch weit vor menschlichen, sesshaften Zivilisationen in diesen Konzepten agiert haben. Das jetzt von mir einfach rückgeschlossen, wo dann Leute sanktioniert ausgeschlossen worden sind. Das weiß man ja auch noch aus den alten Sagen, dass sie dann vor der Stadtmauer verhungern mussten oder dort leben mussten. Es gab ja ganze Personengruppen, die gar nicht erst in die Stadtareale rein durften, die vor den Stadtmauern blieben wurden, oder wenn sie dann krank waren, ausgeschlossen worden sind und so weiter. Ne? Und daran ist ja nichts fair aus unserer heutigen Sicht. Ne? Und trotzdem haben wir in Corona mit Krankheit wieder äußerst viele Leute ausgeschlossen. Das heißt, wir haben wieder die Leute, die krank waren, vor den Stadtmauer geschickt und dort verhungern lassen. Nur ganz kurz, weil das ist so ein bisschen ineinander übergeflossen. Ne? In der Natur gibt es eigentlich diese Art von Gerechtigkeit nicht. Also außer man nimmt eine natürliche Ordnung als Thema, ne, und sagt, dass die natürliche Ordnung von das Raubtier tötet den Schwächeren, ne, ist nicht ungerecht, sondern das ist Gerechtigkeit. Also Gerechtigkeit ist, wenn sich der Angepassteste durchsetzt. Das ist Gerechtigkeit. Das wird aber sehr vielen von uns nicht gefallen. Also könnte man ja noch reinspüren, wenn man sagt, ja, der am besten angepasst ist, der frisst sich dann im Zweifel. Da musst du halt mit leben, das ist die natürliche Ordnung. Und dann wirst du halt gefressen, da kommt auch niemand und hilft dir dann. Ich weiß nicht, ob wir das als gerecht empfinden würden. Zudem kommt aber auch das natürliche Gerechtigkeit, also das Raubtier tötet den Schwächeren, ist ja nur eine Momentaufnahme. Wir haben das ja oft schon genug gesehen von dem, was wir rückblicken können auf die Natur, dass das aber gar nicht eine ewige Wahrheit ist, weil genug oft sind Raubtiere ausgestorben und Schwächere haben überlebt, weil sie eben besser angepasst waren. Also insofern dreht sich das Blatt auch immer mal wieder. Und wenn dann Naturkatastrophen einsetzen oder wenn systemökologische oder ökonomische oder wirtschaftliche Faktoren sich ändern, dann kann erst der Gejagte zum Jäger werden. Das sieht man ja in so Revolutionen, wo dann die, die lange Zeit als Bürgerkrieg unter den einen gelitten haben, wenn die dann zurückschlagen, das kann man jetzt zum Beispiel am Israel-Gaza-Konflikt sehr gut sehen. Ne? Die erst kommen die Leute vom Gazastreifen, ne, rüber, und schießen Jugendliche auf irgendeinem Festival zusammen. Da ist in dieser einen kleinen Momentaufnahme die Opferposition klar und darf auch gewürdigt werden. Und wenn ich danach zurückschlage und ein halbes Land in Schutt und Asche lege, dann habe ich zwar eine Argumentationskette, die man jetzt noch irrationell nachvollziehen kann. Aber hier sehen wir das genau, wie der Opfer zum Täter wird, sich gleichzeitig als Opfer fühlt, ein Teil sich auch als Retterposition wieder empfindet und das auf der anderen Seite genauso ist, wenn man die Propaganda hört von der Gaza-Seite, ne? Oder dann die ganzen anderen Länder, die da mitmischen. Also das sehen wir in jeder historischen Situation wieder, wie auch das wechselt, ne? Und plötzlich das Schwächere zum Raubtier wird und den anderen frisst und wir da eigentlich nicht wirklich weitergekommen sind, ne? Weil auch da diese natürlichen Sachen wieder greifen, wenn ich mich dann als Schwächerer eben nicht wehre, wenn ich nachher nicht in die Stärke komme, das Rudel auch anzuführen, dann stirbt eben der ganze Rudel aus. Also es ist auch irgendwo, auch heutzutage immer noch wichtig, dass wir auch irgendwo immer mal wieder starke Positionen haben, die aufstehen gegen Unrecht. Seit das Dritte Reich mit Hitler, wo irgendwann genug Leute aufgestanden sind, um zu sagen, nein, es ist jetzt gut, hör auf. Ne? Und das brauchen wir auch auf eine gewisse Art und Weise. Das Problem ist, dass oft diese nachfolgenden Leute, die stark genug waren, so ein Monster, welches es auch immer ist, ne? Ob es ein Dinosaurier ist oder ob es ein Politiker ist oder ob es ein sonst wie gearteter Monster ist, welches auch immer, ne? Wenn wir dann jemanden haben, der stark genug ist, dieses Monster zu erschlagen, um bei der griechischen Tragödie nochmal zu bleiben, Heldensaga, ne? Dann ist das oft niemand, der nachher wirklich geeignet ist, so ein Land zu führen, das aber dann oft nimmt. Und dann irgendjemand anderes einzusetzen, der aber nicht derjenige war, der das Monster erschlagen hat, wird dann zum Beispiel wieder von dem Rudel nicht akzeptiert. Also nimm mal irgendeinen Held, der hat jetzt das Monster erschlagen und der ist jetzt die Heldenfigur für eine ganze Nation. Und der sagt, ja, ich bin aber kein Politiker, guck mal, ich habe hier irgendeinen Hans Wurst, der führt euch jetzt. Da will ja niemand. Da muss der sich schon ordentlich beweisen, dass der denn als in die Fußstapfen dieses Typen da tritt. Und das geht eben oft, also es funktioniert oft auch nicht. Also wir suchen auch nach diesem Silberrücken, der dem anderen eins aufs Maul hört und sagt, boah, der ist aber stark, der führt uns jetzt an. Aber der ist ja kein Anführer im Zweifel, ne? Sondern er ist erstmal nur ein Monstertöter. Also was soll ich mit Achilles? Gut, den hat's ja gerissen am Schluss, ne? Aber was soll ich mit so einem Achilles nachher als Staatsführer? Und was mache ich, wenn so jemand dann irgendwann an Altersschwäche stirbt? Oder irgendwann eben nicht mehr stark genug ist, die neuen Monster abzuwehren, weil er inzwischen schwach ist und eben jetzt in dem Fall mal vielleicht kein Halbgott geworden ist, sondern einfach nur irgendein anderer Monstertöter. Und was für eine Lücke hinterlässt so jemand, wenn der dann stirbt? Entweder eine Lücke für noch schlimmere Monster, die dann den alten Held überwunden haben. Das ist ja zum Beispiel die Möglichkeit, wenn jetzt da in Russland irgendwann mal der Putin nicht mehr ist, ne? Dann lässt der unter Umständen den Raum für noch schlimmere Leute, mit noch weniger Moralkodex, die dann vielleicht in der Lage sind, irgendwelche roten Knöpfe zu drücken. Oder, und das kann man sich jetzt streiten, oder er hinterlässt eine schwächere Führung, die sich dann nicht mehr so stark nach außen hin präsentieren kann unter Umständen oder viel liberaler ist. Haben wir auch schon gesehen in der Geschichte, dass dann schwache Führer auch so Länder auch überhaupt erst wieder in den Bürgerkrieg oder geführt haben, weil der die Gruppen nicht zusammenhalten kann. Also ganz spannend, wie diese Naturgesetze im Großen wie nachher im Kleinen, auch in den Beziehungen, diese Thematiken wieder aufführen. Ne? Also wenn man systemische Aufstellung macht, sieht man das immer wieder, dass das gerade in Paarbeziehungen ein ständiges Ringen ist um die Führer und Leadership dieser Beziehung. Das hören wir wahrscheinlich alle nicht gerne in unserem emanzipierten und liberalen, sehr freiheitlichen Beziehungskonzepten. Aber in der systemischen Psychologie ist man da nochmal auf diese Ursachen der Konflikte wieder zurückgeworfen. Da sieht man das ganz klar. Ne? Ich habe Recht, nein, ich habe Recht, nein, ich habe Recht. Sind im Kern Konflikt die Beziehungsthemen und es ist ein ständiges Schwingen, dynamisch, um die Augenhöhe. Der Versuch, die Augenhöhe zu behalten und nicht, also vor allen Dingen auch das Vermeiden von, dass der andere sich überstellt, also das Vermeiden von in die Opfer, in die Schwache, in die abhängige Position zu kommen und dann statt Augenhöhe anzustreben, sich zu überstellen. Ne? Also wie wir das auch schon hatten, ich will nicht Opfer sein, also werde ich zum Täter. Ne? Ich will nicht länger von meinem Mann nicht verstanden werden, also zahle ich sie mir jetzt heim. Ne? Ich will nicht länger das Gefühl von meiner Frau bekommen, egal wie ich mache es sowieso falsch, so gehe ich jetzt zu einer anderen Frau. Oder wende jetzt häusliche Gewalt an oder ignoriere sie jetzt einfach oder helf ihr nicht mehr im Haushalt oder was dann halt die ganzen Themen sind, von klein bis groß, die wir nachher in den Beziehungen haben, also dieses ständige Ringen um Augenhöhe, weil wir dort auch keinen klaren Anführer mit einem Silberrücken und einem großen Gemahl mehr wollen, der zuerst ist und dann darf der Weibchen ran, haben wir uns für dieses System entschieden und wir sehen ja, wie gut Beziehungen aktuell in unserer Kultur funktionieren. Also auch da kann man jetzt sagen, wir sind vielleicht noch nicht weit genug entwickelt dafür oder wir haben selten genug Beziehungen, die sich über längere Zeit auf dieser Augenhöhe befinden können oder wir haben vor allen Dingen funktionierende Beziehungen, wo dann eben diese Hierarchie wieder klar da ist. Der eine führt, der andere erträgt oder was auch immer. Aber ich wollte nur darauf zu sprechen kommen, dass dort dieses Thema Gerechtigkeit, Augenhöhe genauso scheitern kann, wie das im Großen ist. Also der Mensch hat eigentlich neben Gerechtigkeit natürlich noch andere Themen, eigentlich moralische Kategorien entwickelt, die sich ursprünglich über das Überleben entwickelt haben und darüber hinaus auch für große Systeme wie im Kleinen als Orientierungshilfen gelten, ob das denn 10 Gebote sind oder Gesetzgebung. Das macht ihn ja auf eine gewisse Art und Weise, weil es aus einem Bewusstsein, aus einer Absprache herauskommt und wir uns ja da über Hirschgeweih und so weiter doch dann rausentwickelt haben, macht ihn irgendwie einzigartig, aber auch sehr fragil, ne, weil es eben durch diese ganz klaren Strukturen, die nicht mehr da sind, eben auch viel schwieriger ist, wie wir das ja ursprünglich auch in der ersten Folge eingeführt haben, noch ein klares Bild davon zu haben, was überhaupt gerecht ist. Und das plötzlich auch durch diese liberale Zeit, in der wir jetzt gelebt haben und in der teilweise eigentlich immer noch leben, zum großen Teil, auch schwierig ist herauszufinden, was ist denn jetzt wirklich gerecht? Ja, schon wenn ich in ein anderes Land gucke, teilweise wenn ich in ein anderes Bundesland gucke, schon wenn ich nur zum Nachbarn rüber gucke, ist das was anderes. Eine weitere Diskrepanz, jetzt kommen wir zum fünften Punkt, die mir aufgefallen ist, dass wir oft Gerechtigkeit also dass Gerechtigkeit empfinden und gerecht handeln auch zwei verschiedene Dinge sind. Das haben wir auch schon mal ein bisschen angesprochen in der ersten Folge, dass oft, also wenn die andere mehr kriegt, als ich, ist das ungerecht. Aber wenn ich mehr bekomme, dann setze ich mich nicht zwangsweise dafür ein, dass alle auch was bekommen. Auch schon nur, weil ich merke, dass es natürlich nicht möglich ist. Also egal, wie viel ich von mir nachher abgebe, es wird ja eh nicht gleich. Und das Gerechtigkeitsempfinden jedes Einzelnen, also nehmen wir an, ich habe jetzt 20 Freunde und ich habe jetzt im Lotto gewonnen. Wie verteile ich das jetzt? Behalte ich alles für mich? Ist das gerecht, ungerecht? Ich habe es ja gewonnen. Muss ich das teilen? Wie empfinden das die anderen? Wie empfinden das die anderen, wenn ich mein Reichtum nicht teile? Wenn ich mein Reichtum aber nach links abgebe, warum nicht nach rechts? Das ist ja ungerecht. Warum kriegen die mehr Geld als ich? War der jetzt der bessere Freund? Blabla. Ne? Ihr könnt es euch vorstellen, wie die Geschichten jetzt dann weitergehen. Und es kann oft sein, dass der nach diesem Geldgewinn oder Geldsegen oft sehr einsam dasteht. Ne? Weil er auch in diesen ganzen Gefüge und Sozialgefüge sich da keinen guten Platz erkaufen kann. Oder egal wie er es macht, unter Umständen falsch macht, weil die anderen dann wieder sagen, ja, aber dem hast du Geld gegeben und mir nicht, was ist jetzt der Unterschied? Ne? Dann gibt man dem auch Geld und dann sagt der andere, warum gibst du denn dem auch Geld, der es doch gar nicht verdient? So, ne? Das heißt im Prinzip, ne, das ist jetzt wieder eine provokative These meinerseits, eigentlich bewerten Menschen Gerechtigkeit oft zu ihren Gunsten. So, aus ihrem kulturellen Hintergrund, aus ihrem familiären Hintergrund, aus den Familiensituationen. Ne. Nehmen wir nochmal ein Beispiel. Ich verprügele starke Leute, weil sie auf Schwächere losgehen. Ich weiß nicht, ob diese starken Leute, die ich dann verprügelt habe, ob die das alle gerecht gefunden haben. Ich denke nicht. Deshalb habe ich mich ganz kurz ein bisschen beschäftigt. Das ist ja etwas, was wir als Homöopathen, wenn wir im Social Media sind, auch oft vorgeworfen bekommen, nämlich kognitive Verzerrung. Der Fachbegriff dafür, weil Englisch ist biased. Und da gibt es drei Sachen zum Beispiel, ne, diese kognitive Verzerrung. Ich verdiene eigentlich mehr als andere. Also nicht im Sinne von Geld, ne, sondern ich habe mehr geleistet, deshalb verdiene ich mehr. Ne. Oder ich bin jetzt schon länger in dem Beruf, deshalb. Ne? Oder ich bin hier der Chef, deshalb. Oder weil ich da viel Forschung investiert habe, deshalb. Ne? Oder weil ich mich dort aufgeopfert habe, verdiene ich mehr. So. Das andere, noch häufigere, ist, ich sehe nur, was meine Sicht stützt. Das wird ja auch von allen Algorithmen aktuell unterstützt. Das habe ich auch schon mehrmals angesprochen, muss man vorsichtig sein bei ChatGPT. Und all diesen KIs, deshalb prüfe ich das neu meist in zwei KIs. Aber auch da, ne, sehe ich natürlich nicht alle Sichtweisen. So, das heißt, dort, um das zu verhindern, ist wichtig zu verstehen. Ich habe so einen Zettel bei mir im Portemonnaie, den ich immer mal wieder aufmache. Da steht drin, wenn du der Meinung bist, andere sind Idioten, bist wahrscheinlich du der Idiot. So, könnte man sicher auch netter formulieren, ne? Aber es hilft mir immer wieder daran zu denken, dass meine Sicht nicht die richtige ist, sondern ich sehe nur, was meine Sicht stützt. Das heißt, wenn ich zum Beispiel das umdrehen würde und nur noch überlegen würde, warum gibt es eigentlich bei mir so viele Fälle, die homöopathisch nicht so laufen, wie andere Fälle oder wie das auch in den Seminaren besprochen wird, ja, gibst du das Mittel bei dem Thema und dann sind die alle geheilt, ne? So, wenn ich nur darauf anwende, dann gucke ich natürlich auf meine Praxis und sehe, boah, der Fall ist gut gelaufen und der Fall ist gut gelaufen. Oh, den veröffentliche ich in der Zeitung so. Und das gibt glücklicherweise viele. Ne? Aber grundsätzlich, ich könnte ja auch sagen, ich gucke jetzt mal nur auf die Fälle, die nicht laufen und untersuche mal, ob da nicht ein Thema dahinter ist. Ja, das ist ja auch etwas, wo wir uns dann unter Umständen auch scheuen. Ne? Deshalb überzeichnen wir oft Sachen. Ne? Im Gegenteil, auch Homöopathie ist nur Placebo, ist ja Quatsch. Ist ja einfach Quatsch. Es ist auf jeden Fall nicht nur Placebo, ne? Punkt. Ne? Aber Homöopathie ist auch nicht die Medizin der Zukunft. Weil dafür haben wir einfach eine viel zu große Range an Fällen, denen wir nicht helfen können. Der Roland Methner hat es gesagt, mit rein Homöopathie sind es, was war es, 10-30%, wo die Krebs überleben haben. Natürlich kann ich das jetzt alles erklären, wir haben es ja besprochen und rechtfertigen und auf natürlichem Wege bla und am Schluss sterben wir irgendwie alle und ja, okay. Aber ich kann ja nicht sagen, weil ich eine 30%-Quote habe, ist das jetzt die Medizin der Zukunft, das wird auch ungerecht sein. Und dann ist es irgendwo auch ungerechtfertigt. Dass Homöopathie ein Segen ist, ist ja ganz klar. Was soll ich auch anderes behaupten? Aber das sehe ich ja auch nur, was meine Sicht stützt. Die ganzen Fälle, die nicht mehr kommen, die Leute, die unzufrieden sind, die vielleicht sogar auch schlecht über mich reden, die schon lange den Podcast nicht mehr hören, weil ich ein Idiot bin, die schon lange nicht mehr als Patient kommen, weil ich ihnen nicht helfen konnte, die sind ja auch weg. Ne? Wenn ich die jetzt den ganzen Tag, jeden Tag in meiner Bubble mit hätte, weil ich in einem Mittelalterdorf lebe, wo alle meine Patienten, denen ich nicht helfen könnte, jeden Abend mit mir an der Bar am Stammtisch sitzen. Also dann hätte ich auch eine andere Bias. Ne? Da würde ich unter Umständen vielleicht auch nur sehen, wie vielen Leuten ich nicht helfen konnte. Also insofern, ich will einen kleinen Gag draus machen, insofern ist es auch gut, dass Hahnemann immer mal wieder umgezogen ist. So, damit er auch wieder mal neu starten kann, sagen, guck hier, also, keine Ahnung, ne, 40-70% der normalen Fälle kriege ich hin, ne? Aber diese 30%, die unzufrieden sind, die will ich auch irgendwann nicht mehr in meiner Stadt haben, da gehe ich lieber weiter. Genau, dann gibt es noch das andere sind parteiisch, ich nicht. Das beste Beispiel über Fußball, da müssen wir nicht erklären, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Oder es gibt auch so Beispiele, ne, die KI hat mir eins vorgeschlagen, was ich ganz lustig fand. Menschen fordern Steuergerechtigkeit, betrügen aber bei der Steuererklärung. Und wer selbst bevorzugt wird, das haben wir im Podcast oft genug besprochen, ne, der empfindet das selten als ungerecht. Das ist ganz selten. Ne? Und oft ist es dann an persönliches Schicksal gekettet, wenn ich sozusagen persönlich bevorzugt werde und das zum Beispiel auch nicht annehmen kann, nicht empfangen kann, damit ich umgehen kann, das wieder ablehne, wieder zurückgehe in die, wo ich vielleicht unter Umständen dann auch benachteiligt sogar werde. Das heißt, wir haben diese Thematik, was wir besprochen haben, strukturelle Gerechtigkeit ist sehr komplex, sind Momentaufnahmen, sind individuell, sind auch sehr situativ. Ne? Wir können bestimmte Dinge im Extrem sogar am Morgen gerecht empfinden, was wir am Nachmittag nicht mehr empfinden. Auch bestimmte Sachen, die ich als äußerst gerecht empfunden habe, auch nach Jahren später denken, na, also das war vielleicht damals für mich sehr gerecht, heute würde ich das anders bewerten. Also es ändert sich auch mit der eigenen Entwicklung und so ändert es sich nur, nicht nur persönlich, sondern auch in der Beziehung, in der Gruppe, in der Familie. Ne, was früher gerecht war, ist heute nicht mehr gerecht in der Familie, das ändert sich auch die Dynamik. Das heißt, Gerechtigkeit ist eine sich verändernde individuelle Dynamik als Moralwert, als Komplex, ne? Der sehr schwierig macht, sich eben daran zu orientieren und deshalb auch sehr schwierig ist, auf der eigenen Geschichte einen objektiven Wert drauf zu kriegen, weil das immer sehr zusammenhängt, wir haben es gesagt, mit Krieg, mit Recht haben, mit persönlichen Verletzungen, mit Schmerzen, mit Geschichten, mit Schicksalen und so weiter, die dann, wenn man sie einzeln untersucht, auch sehr verständlich sind und auch stimmen, ne? Und im Großen und Ganzen dann unter Umständen auch nicht gewürdigt werden, nicht anerkannt werden und wir eben in keinem Hollywood-Film leben, wo dann jemand vorbeikommt und das für das Opfer regelt, sondern der Opfer eben wie in den Filmen, die unter Umständen meine Frau dann eher guckt, der Opfer eben auch Opfer bleibt, daran zugrunde geht, ne? Keine Gerechtigkeit erfährt und zum Schluss in diese Ungerechtigkeit nachher auch sterben muss, vielleicht, ne? Oder verarmt oder verhungert oder ausgegrenzt wird, aus der Stadtmauer herausgeworfen wird und wieder nochmal, ne, mit systemischer Arbeit dann um die Ecke zu kommen. Das sieht man, dass das nachher auch in den Folgegenerationen eben eine Rolle spielt. Also das sind Muster, Dynamiken, die nachher auch individuell vererbt werden und etwas mit den Nachfolgegenerationen machen, sei das im Kollektiven, also von ganzen Völkergruppen, sei das in Familiensystemen oder sei das in anderen Herdenformen, wo sich diese Art und Weise, weil wir ja immer noch biologische Wesen sind, die sich versuchen, an die Gegebenheiten anzupassen, über die Generationen hinweg, bleibt das erhalten. Diese Dynamik, sich auch aufgrund der Ungerechtigkeit von der Generation davor anders zu verhalten. Was dabei das Problem ist, dass sich eben auch die Umgebung des Menschen sehr schnell anpasst an neue Gegebenheiten. Und wir wissen das auch von evolutionären Theorien her, dass sich die Spezies schlechter anpassen kann, die alt werden. Da haben wir einen kleinen Trick gefunden. Menschen können sich auch in hohem Alter noch an Dinge anpassen und flexibel gestalten. Das ist so eine Fähigkeit, die wahrscheinlich auch andere Lebewesen auf dem Planeten haben. Aber ich sag mal, so einem 11-jährigen Hund nochmal und versuchen, was Neues beizubringen, ist doch deutlich schwieriger als einem älteren Menschen, der, wenn er dafür bereit ist, laut Hirnforschung noch extrem viel lernen kann. Wie entwickelt sich das also? Wenn man sagt, dass sich das zwischen 3 und 4 entwickelt, was nicht fair ist, ist also relativ früh im Leben, dass dieses Belohnungszentrum vom Affen angeht. Und schon zwischen 5 und 8 Jahren gibt es so ein Verständnis für Gleichheit und sich irgendwie da zu integrieren. Und da sind natürlich dann unglaublich viele Einflussfaktoren. Wir haben eben den kollektiven Teil genommen oder das Systemische über die Ahnen. Aber natürlich die Elternhaus, die Schule, Medien, welche Filme schauen sie. Ihr müsst ja mal diese Kinderfilme anschauen. Da geht es den ganzen Tag nur um Gerechtigkeit, aber in einer kitschigen Form. Und selten darum, wie man realistisch mit dem Thema umgeht. Und es wird in den Kinderthemen auch selten Ungerechtigkeiten dann nicht aufgelöst. Das heißt, das sind eigentlich die Vorstufen dieser Actionfilme, weniger brutal, wo es böse Leute gibt und gute Leute gibt, Paw Patrol und so weiter, wo ganz klar ist, was gerecht ist und was nicht. Und dann werden diese Kinder, die mit Paw Patrol aufgewachsen sind, auf die Menschheit losgelassen und stellen fest, wow, also da fehlt eigentlich die Paw Patrol 3 bis 4 Mal am Tag. Die ist in der Schule nicht da, wenn mich ein großer Junge ärgert. Die ist nicht da, wenn ich mich von der Lehrerin ungerecht behandelt fühle. Die ist nicht da, wenn ich kein zweites Eis darf von meinen Eltern. Die ist nicht da, wenn ich eigentlich später ins Bett gehen will. Die ist nicht da, wenn ich so viel gamen will, wie ich darf. Also die Kinder sind ja aus ihrer subjektiven Sicht, fehlt ja die Paw Patrol 8 bis 12 Mal am Tag. Und darüber entwickeln sich dann auch aus diesen Ahnen und Sozialstrukturen heraus diese Modelle von Gerechtigkeit. Zum Beispiel, wer mehr tut, soll mehr bekommen. Oder wer mehr braucht, soll mehr bekommen. Oder alle sollen mit den gleichen Startbedingungen beginnen. Und so weiter. Da haben wir oft verschiedene Sachen auch, dass wir in uns selber verschiedene Modelle dieser Gerechtigkeit tragen, die dann sogar oft im Widerspruch zueinander stehen. Wie wir das am Anfang schon besprochen haben, dass eben man das Gefühl hat, alle sollten gleich behandelt werden, weil ich kriege ja zu wenig. Wenn aber tatsächlich alle gleich behandelt werden, ist es eigentlich unfair, weil nicht alle die gleichen Bedingungen haben. Es gibt ja dieses Bild, was ja als Symbol nachher dient. Da steht dann eine Giraffe, ein Vogel, eine Katze, ein Pinguin und ein Walfisch. Und dann sagt der Lehrer vorne, so, jetzt klettern wir alle heute auf den Baum. Und dann wird das benotet. Und so ist dann ist ja auch nicht gerecht. Irgendwie. Das ist ja dann nur gerecht für denjenigen, der extrem gut auf den Baum klettern kann. Und unter Kindern wissen wir auch, das Kind, was jetzt am besten auf den Baum klettern konnte, von allen findet sich auch der Geilste. Und empfindet das auch als total gerecht, dass es jetzt die Goldmedaille bekommt und eigentlich der Beste ist. Wenn sie aber eine andere Sportart gewählt hätten, wo er schlecht ist, könnte sein, dass er das als ungerecht empfindet oder dann gar nicht erst mitmacht bei dem Wettkampf. Gut, ich finde, wir haben da einen schönen Überblick gemacht. Mir war das wichtig, da mal in die Tiefe zu gehen. Ich hoffe, ich habe euch nicht gelangweilt, sondern das war auch für euch ein interessanter Ausflug in diese ganze Sache. Und ich ende jetzt damit, dass wir nochmal wieder einen Arc, den Link am Schluss bekommen, diese Wende zur Homöopathie hin. Weil wir haben das schon gesehen, dieses Individuelle, was da mit einspielt, wie einzigartig das wieder ist. Das heißt auch in der Therapie ist es wichtig zu verstehen, dass der Patient, wenn er von Gerechtigkeit redet, also bei weitem nicht dasselbe Gerechtigkeitsempfinden hat wie einer selbst. Das gibt es natürlich auch, ist aber äußerst selten. Das heißt, auch da lohnt es sich ganz individuell nachzufragen, was empfinden Sie denn zum Beispiel als ungerecht oder als gerecht? Und es ist in der individuellen Betrachtung von einem Menschen ein sehr zentraler Bereich. Deshalb frage ich es auch oft und höre da auch viele Geschichten seit vielen Jahren, weil das über den Menschen auch sehr viel aussagt, ohne das zu bewerten. Das ist ja das Coole in der Homöopathie, dass wir das nicht bewerten. Das gefällt mir auch sehr, dass ich zwar unter Umständen manchmal eine klare Aussage mache, die andere Leute von außen als Bewertung empfinden, als Herabsetzung oder Heraufstufung, aber in meinem Inneren, wenn ich den Menschen sehe, dann sehe ich diese Frau mit ihrem Bällebart oder meinen Sohn oder was hatten wir noch für Beispiele letztes Mal, ich weiß es schon nicht mehr, ne? Diese Beispiele, die sehe ich halt nicht als Bewertung, sondern ich verstehe die als individuelle Geschichte. Und dass wir als individuelle Geschichte mit unserer Einzigartigkeit Mühe haben, in einem System zu funktionieren, ist einerseits bei den großen Systemen und den unübersichtlichen Regeln, ich meine, wie viele Gesetze gibt es, wer kennt sie alle? Oft kennt man nur viele, die man dann unter Umständen dadurch dann aushebelt oder weiß, okay, darf ich das jetzt noch oder darf ich das nicht? Aber wer kennt schon all die Gesetze, die da gemacht werden? Ich meine, wie viele Gesetze werden täglich erlassen? Was war das? Irgendeine Zahl mal? Oder lass es monatlich sein, die ja neu kommen, die ja irgendjemand kennen muss. Also ich kenne sie nicht. Und ihr erinnert vielleicht, ich habe das mal irgendwann in irgendeiner Podcast-Folge auch gesagt, als ich jetzt versucht habe abzuklären, ob ich jetzt für den Podcast, wenn jemand in Ausland dafür Geld bezahlt, ob ich jetzt da steuerpflichtig bin oder nicht, kriegt man auch keine klare Antwort. Die Antwort war, ja, probieren Sie es mal. Wenn es irgendwo gegen Gesetz verstoßt, werden Sie das schon merken. Und ich denke, ja, nee, klar. Also genau das werde ich nicht tun. Also, weil ja nachher Unwissenheit vor Strafe nicht schützt. Ich kann ja nicht sagen, ja, ich habe es versucht abzuklären. Leider konnte sich niemand von den Finanzämtern jetzt dazu bequemen, mir schriftlich zu sagen, ob das jetzt geht oder nicht. Ne? Sondern ich von der Schweizer Behörde bekommen habe, ja, das liegt dann immer im Ermessensspielraum desjenigen, der es untersucht. Ne? Und aus Deutschland überhaupt nicht klar war, ja, das wissen wir auch nicht so genau, probieren Sie es mal. Also, ne? Sehr lächerlich. Also, wenn nicht mal die Mehrwertsteuerbehörden, und davon habe ich ja mehrere angeschrieben, also Deutschland, Österreich, Schweiz und nachher sogar diese Möglichkeit, wo man sich dann da registrieren kann als Drittweltland, also wir sind ja Dritte Welt, ne, in der Schweiz, ne, international, wir gehören ja nicht zur EU, in Brüssel sogar angerufen und mit dem diskutiert, und dann hatte ich noch irgendeinen extrem überteuerten Anwalt, ich weiß nicht, was der genommen hat, 500 Franken die Stunde oder was, ne, der dann auch sagt, ja, also ich weiß auch nicht genau, also lassen Sie es lieber nicht drauf ankommen. Ich denke, ja, aber gibt es jetzt da eine konkrete Aussage oder nicht zu? So. Und Mehrwertsteuer ist ja scheinbar etwas, wo man das Gefühl hat, ja gut, das ist jetzt irgendwie klar. Aber wenn da schon ein Ermessensspielraum gibt, der mich als Bürger, selbst wenn ich mich versuche im Vorfeld darüber zu informieren, was ich denn jetzt darf, welche Richtung nicht, und ich selbst mit zwei Anwälten zwei verschiedene Antworten nachher kriege, ich habe da noch einen zweiten, etwas günstigeren Anwalt genommen, der gesagt hat, ja, er hat das jetzt nochmal versucht abzuklären, und er hat gesagt, ja, eigentlich gibt es kein Problem. Ich denke, okay, der eine hat mir abgeraten, der andere hat gesagt, kein Problem. Die Ämter selber wissen es auch nicht oder sind nicht zuständig. Oder auch der eine gesagt, ja, er gibt mir nichts Schriftliches, weil nachher könnte er darauf festgenagelt werden. Und deshalb gibt er mir auch nichts Schriftliches. Aber es muss doch irgendwo einen Gesetzestext geben über das. Ja, das ist alles im Wandel, diese Online-Sachen, das weiß noch niemand genau. Das kann sein, dass das jetzt noch rechtens ist und morgen nicht mehr. Aber ich denke, ach komm, also dann halt nicht. Ne? So. Also, und das ist jetzt ja nur ein Teil meines Lebens, wo ich mich mit diesem Rechtssystem auseinandersetze, und dass das uns zu viel ist, ist ja klar. Und ich habe das letztens auch besprochen in einem Beziehungscoach, habe ich gesagt, wenn Sie mal aufschreiben würden, was Sie alles für Erwartungen haben an den Partner, dann glaube ich, dass das so im ersten Moment gar nicht so viel ist. Also außer man hat schon irgendwie drei gescheiterte Ehen, dann ist, glaube ich, diese Liste ein bisschen länger, was man jetzt will. Aber ich sag mal so, die glücklichen Beziehungen, wenn man sagt, okay, schreiben Sie mir auf, was habe ich für Erwartungen an den Partner, so, dann sind das wahrscheinlich nicht so viele. So, aber trotzdem, ne, macht mal die Übung, schreibt es mal auf, gebt dem anderen den Zettel und guckt mal, wie sich das auf eure Beziehung auswirkt, wenn ihr alle Erwartungen des Partners wisst. Das sind ja auch so eine Art Gesetze, wie man sich zu verhalten hat. Ne? Ich denke, den wenigsten von uns wird das ein gutes Gefühl geben. So, ach geil, guck mal, das muss ich erfüllen, das muss ich erfüllen, das muss ich erfüllen, sonst bin ich raus. Das ist ja total angenehm. Also auch dort haben wir ganz viele so Gesetze, die teilweise auch Auslegungssache sind. Ne? Am Montagmorgen früh, dann gibt es dieses Gesetz, am Montagnachmittag gibt es ein anderes Gesetz, und je nach Stimmungslage habe ich halt Sonntag dagegen verstoßen, was am Mittwoch noch okay war. Das ist ja möglich. Das heißt, auch diese Gesetze sind nachher ähnlich der Mehrwertsteuer, je nachdem, wen ich halt frage. Und in einer Beziehung ist es so, ne, wenn ich mit einer anderen Frau in Beziehung bin oder einem anderen Mann, dann sind auch wieder neue Gesetze dort. Die sind überhaupt nicht die alten. Und sich dort in diesem Dschungel nicht zurechtzufinden und nachher den Rückzug anzutreten, Richtung Tierwelt, Richtung Natur, Richtung Einsamkeit, Richtung raus aus der Familie, raus aus der Beziehung, in mein eigenes Reich, in meine eigene Höhle, ne, wo mich niemand mehr belästigen kann mit irgendwelchen heute so, morgen so Themen. Das ist das, wo viele ja auf dem Weg hin sind, ne? Enttäuscht von der Gesellschaft, enttäuscht von den Eltern, enttäuscht von den Freunden, enttäuscht vom Partner. Und dann wenden wir uns diesen natürlichen Themen wieder zu, wo wir in der Natur oder in den Tieren eine Form von Sicherheit finden, weil sie diese ganze menschliche Konstrukte nicht mehr teilen. Ne? Ich sehe auch viele, die dann auch dort keine Erfüllung finden, weil natürlich unser Bedürfnis zu einer Herde dazugehören wahrscheinlich auch noch in uns ist, weil wir keine Tiger sind und keine Einzelgänger, die allein durch den Dschungel streifen und damit glücklich werden. Ich habe da auch so eine Theorie, dass viele unserer inneren Stressoren und ganzen Anspannungen und so weiter auch damit damit zu tun haben, dass wir eben zu keiner Herde mehr gehören, wo wir fest eingebunden sind. Ich glaube, dass der moderne Stress viel auch mit diesen biologischen Faktoren zu tun hat, aber das ist jetzt ganz allein meine persönliche Meinung. Nur nirgendwo sonst gelesen. Das ist dann Entwicklung, ne, die ja dann uns oft, weil wir alleine sind, dann auch nicht mehr schützt. Also das ist nur so lange gut, wie dann so ein Land auch einigermaßen stabil ist. Ne, was mache ich, wenn ich mich von der Familie, von Freunden, von Partnern zurückziehe und dann der Staat über mich herfällt? In Form von Corona. Ne, das mag auch alles legitim sein. Die Wunden sind ja oft auch sehr schlimm, dass ich mich von der Familie zurückziehe oder sie sind gestorben. Die Wunden sind ja auch oft sehr schlimm, dass ich mich gar nicht erst in Beziehung gefunden habe oder dort auch gar nicht die Erfüllung gefunden habe von der Herde. Und mit den eigenen Kindern habe ich es mir vielleicht irgendwie verscherzt, aufgrund meines eigenen Rechtsbewusstseins, was dann nicht mehr mit der Generation TikTok übereinstimmt. So, wo ich dann merke, okay, also da müsste ich so weit mein eigenes Wertesystem verlassen, dass ich auch mit den Kindern verscherzt habe. Und wenn dann irgendwas ist, ne, wenn dann Covid ist und ich am Existenzminimum bin, dann fängt mich eben kein Dorfgemeinschaft mehr aus. Es gibt keine schützende Stadtmauer mehr. Ich bin dem dann ausgeliefert. Und das ist nachher das, was sich im Individuellen auch wieder zeigt, dass wir zunehmend, also die Patienten, die bei mir in der Praxis sind zunehmend individuell überfordert mit all dem. Ne? Individuell immer einsamer, alleine gibt es nicht, ne? Einsamer und auf sich selbst gestellt und damit mehren sich nahezu in jeder Anamnese die Themen von Hilflosigkeit, Überforderung, Ohnmacht, Opfergefühlen, ne, Endgültigkeitsgefühlen, fatalistischen, apathischen Gedankengut, ne, und Lebensfreude, Zufriedenheit, Erfüllung, ne, findet man, wenn überhaupt, noch in irgendwelchen materiellen Formen oder in Ablenkungen. Aber ganz selten nur noch in unserer Ursprungsform, dass jemand sich erfüllt fühlt in Beziehungen, erfüllt fühlt in seiner Mutterrolle, erfüllt fühlt in Familien und Herden. Ne? Wir haben uns von diesem Konzept wegbegeben und ich glaube, dass dafür ursprünglich das Konzept auch mitverantwortlich ist, was wir eigentlich mal gemacht haben, um diese Gruppe überhaupt herzustellen. Ne? Und so ist für mich Gerechtigkeit ein zweischneidiges Schwert, was sowohl dafür sorgen kann, dass Gruppen in einer Harmonie zusammenleben, wo sich alle in irgendeiner Form integriert fühlen. Aber es ist genau dieses ungerechte Bewusstsein, was inzwischen eine individuelle Meinungshoheit auch errungen hat, wo jeder für sich selber entscheidet, was gerecht ist, wo wir eigentlich, und ich benutze jetzt mal das harte Wort, alle asozial geworden sind. Das meine ich auch nicht abwertend, das meine ich als Fachbegriff, dass wir nicht mehr in der Lage sind, in diesen großen Bauersgruppen und Herden zu existieren, wie das lange Zeit biologisch wichtig war und wir durch die Gerechtigkeit in unser eigenen Gerechtigkeitsempfinden uns voneinander separieren und das ist etwas, was ich auch sehe, ne? Da gibt es lange Zeit Leute, die dann zusammenhalten, die gemeinsam gegen jemanden kämpfen, bis man checkt, dass der andere diese andere Freundin rausgeworfen hat, weil die nicht deren Rechtssystem nimmt und so auch langjährige Freundschaften nach einer einzigen Situation auseinanderbrechen können, wenn man merkt, okay, die hat damals unsere Freundin so abgeschossen, ich habe da mitgemacht, ne, wir haben zu dritt gegen die integriert und haben sie rausgeekelt, weil sie da die Kinder mit Homöopathie erzieht, ne, bis man dann checkt, okay, die anderen beiden, oder ich gehöre nur zu dieser Gemeinschaft, weil wir zusammen jemanden rausgeekelt haben, oder ein anderes Beispiel, ich habe einen Mann aus einer Ehe rausbekommen, habe ich immer wieder das Beispiel, ne. Er ist fremdgegangen mit mir und ich habe jetzt diesen Mann gewonnen, ne, bin mega verliebt und es ist oh gut, der war eh nicht glücklich in diesen Beziehungen. Ne. Bis ich dann diese ganze Sache durch ist, man ist endlich geschieden und dann checkt diese Frau, dass sie jetzt einen Fremdgeher hat. Dann versteht sie endlich, dass sie ja den Mann aus einer Beziehung rausbekommen hat, in der er nicht glücklich war. Und wenn dieser Mann jetzt zum Beispiel wieder unglücklich ist, aus irgendwelchen Gründen, was ja in langjährigen Beziehungen jetzt auch gar nicht so abwegig ist, dann wächst bei ihr sofort der Misstrauen gegenüber diesem Mann. Und ich habe das schon x-mal, dass die Frau jetzt, kann ja auch der Mann sein, ich habe es aber nicht so rum erlebt, ne? Also kein Sexualitätsbashing, ne? Dass die Frau dann dem Mann den eigene Affäre vorgeworfen hat, die sie mit ihm hatte. Also ich hoffe, ihr konntet mir folgen. Ne? Sie hat ihm vorgeworfen, dass er ja damals fremdgegangen ist, woran sie ja beteiligt war. Und das empfindet sie heute als ungerecht der Frau gegenüber, weil sie jetzt plötzlich in der Situation sein könnte, wo er ihr fremd geht. Also sehr spannend. Da gibt es sicher noch viele Aspekte. Wahrscheinlich sind euch auch einige Geschichten eingefallen zu dem Thema und ihr habt euch da vielleicht in der einen oder anderen Situation auch wiederempfunden oder auch nicht, ne? Bestätigt gefühlt oder vielleicht auch provoziert gefühlt. Vielleicht habe ich auch den einen oder anderen geärgert. Das war mir bewusst, deshalb erinnert euch bitte an den Disclaimer. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich hier die Wahrheit spreche. Das sind einfach meine Gedanken dazu. Ich habe versucht, die ein bisschen zu unterfüttern, aber auch KI ist kein Wahrheitsgarant. Oder die Recherchen, ne, von gewissen Webseiten über Gerechtigkeit, wo ich gelesen habe, das sind ja keine absoluten Wahrheiten, sondern das ist das, was meine Erkenntnis ist vom Thema Gerechtigkeit. Und hab da jetzt auch keine Lösung für, nur dieses zweischneidige Schwert bleibt aus meiner Sicht erhalten. Es gibt wie immer mit diesen Sachen wirklich großartige Errungenschaften und es sind wichtige Instanzen und ich möchte das auch nicht missen. Ich möchte nie missen, dass wir zumindest uns für Gerechtigkeit auf irgendeine Art und Weise einsetzen, für Verhältnismäßigkeit und Frieden. Weil ich glaube, das ist das, was wir über die Homöopathie auch als Botschaft bekommen. Im Frieden, im inneren Frieden kommt die Gesundheit. Und nicht im Krieg, im Nachtragend sein oder eben sich für Gerechtigkeit einsetzen und kämpfen. Die Homöopathen unter uns kennen auch all diese Mittel, die sich dafür Gerechtigkeit einsetzen und sich aufopfern. Die sind oft die kränksten von allen. Also es ist auch kein erstrebenswertes Ziel aus Gesundheitsperspektive. Sondern aus Gesundheitsperspektive ist ganz klar mit sich und seiner Umwelt in Harmonie leben. Und dafür braucht es eine Art von Gerechtigkeit, sonst kann ich das nicht. Es braucht aber auch sozusagen zu verstehen, dass Gerechtigkeit nicht die universale Lösung ist. Dass wenn ich mit diesem selbstgerechten Schwert der Gerechtigkeit immer durch meine ganzen Sozialsysteme flüge, ne, sei das auf der Arbeit, sei das im Privaten, sei das irgendwo sonst, ne, auf politischer Ebene, dass das zwar manchmal das selbstgerechte, flammende Schwert ist, was man selber für absolut richtig hält, aber am Schluss kann man damit auch ganz viel kaputt schneiden. Insofern bleibt das, was Homöopathie immer ist, die Harmonie in sich zu finden, egal mit welchem Thema, wenn ich Gesundheit anstrebe, als unsere Option als Homöopathen und Patienten, die Homöopathie nutzen, als Möglichkeit der Lebenskraft und dem Weg Richtung Heilung zu vertrauen und die Weisheit aus diesem persönlichen Weg zu schöpfen. Und ihn nicht in äußeren Konzepten zu suchen, die uns irgendwas sagen, wenn du das machst, dann geht's dir besser, wenn du hier machst, dann geht's dir besser, wenn du das machst oder hier tust oder so machst, dann wird es dir immer gut gehen. Wenn du immer in die Rentenkasse einzahlst, hast du später im Alter ausgesorgt, was ganz offensichtlich nicht der Fall ist und sich manchmal so eine Lüge erst nach 40 Jahren entpuppt. Nicht unbedingt, weil es vor 40 Jahren eine Lüge war, sondern weil es eben sich nicht erhalten hat durch andere Umstände. Gut, ihr merkt, ich könnte da jetzt noch ewig weiterreden und finde das Thema unglaublich interessant, mache aber jetzt keine dritte Episode auf, sondern wenn von euch ganz viele interessante Beiträge kommen per E-Mail oder per Kommentar, dann werde ich das nochmal aufgreifen und vielleicht auch ein paar Sachen noch tiefer betrachten oder korrigieren. Vielleicht haben wir ein, zwei Experten, die sagen, oh mein Gott, ich komme jetzt da meinen Podcast und räume da mal auf. Seid ihr herzlich eingeladen oder auch positiv. Also es muss ja gar kein kritischer Beitrag sein. Ihr dürft auch kommen und sagen, ich will da auch nochmal was zu sagen. Ich will das bestätigen. Ich will das nochmal zementieren und auch ein paar eigene Beispiele bringen, weil ich das extrem wichtig finde, dass man das, dass der Punkt auch nochmal viel klarer wird an dem. Oder ich habe da was studiert zu in Biologie oder Verhaltensforschung, wo ich das nochmal unterstreichen kann. Oder ich habe 30 Jahre Berufserfahrung als Systemiker und so weiter. Also auch die, wenn ihr das hört, fühlt euch eingeladen, meldet euch. Dann machen wir vielleicht so ein kleines Sommerintermezzo nach dem zwischen Jasmin und dem Frauenthema und werden uns darüber nochmal unterhalten. Ansonsten ist das auch gut, ne? Haben wir vielleicht auch alles besprochen und ich wünsche euch alles Gute, viel Spaß dann nächste Woche mit dem Interview, was ich geführt habe mit dem Thomas. Das ist auch sehr interessante, vielschichtige Aspekte rund um die Homöopathie und dann müsste ich eigentlich mit allem parat sein, dass wir mit dem Jasmin starten können. Alles Gute und bis bald. Tschüss.